Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Holstein 1:1, dem KN-Podcast zu Holstein Kiel. Wir wollen auch in dieser Woche wieder darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der Kieler Nachrichten. Mir gegenüber in unserem kleinen, aber feinen Studio auch diese Woche Holstein-Experte Andreas Opa Geidel.
Ja, moin Niklas.
Ich grüße dich.
Ja, moin moin.
Ja, dann wollen wir mal sprechen. Der letzte Eindruck von den Störchen war ein durchaus positiver. Freitagabend unter Flutlicht vor fast 9000 Fans 2:1 gegen Dynamo Dresden.
Ja, vor allem natürlich das Ergebnis unterm Strich. Das ist natürlich das alles Überstrahlende. Aber die Performance, nicht über 90 Minuten, aber ich sag mal 60 Minuten, das war schon ganz anständig. Nach einem Rückstand verschossenen Elfmeter, Alex Mühlings große Serie, ja. 15 Elfern in Folge getroffen, leider gerissen, da wieder zurückzukommen, das war schon in Ordnung. Da kann man drauf aufbauen und die Spielweise macht mittlerweile wieder Mut. Der Trainer Marcel Rapp ist offensichtlich von der Ursprungsidee, vielleicht mit einer Dreierkette agieren zu können, vorerst abgerückt, kann aber immer wieder, wenn die Punkte auf dem Konto dann entsprechend reichlich gefüllt, gut gefüllt ist, das Punktekonto, kann das natürlich gerne mal wieder kommen, auch wegen der taktischen Flexibilität selbstverständlich oder wenn es situativ im Spiel ist, erforderlich ist. Aber grundsätzlich, nein, das war schon in Ordnung.
Zur Halbzeitpause kamen bei mir so ein bisschen schlechte Erinnerungen an das Heimspiel gegen Hansa Rostock auf, wo man auch sehr dominant war, so wie jetzt gegen Dresden, phasenweise 75% Ballbesitz und irgendwie sprang nichts dabei raus, die Chancen wurden nicht genutzt, dann der verschossene Elfmeter, du hast es angesprochen, und auf der Gegenseite macht Ex-Kieler Heinz Mörschel aus der einzigen echten Strafraumszene von Dresden oder vielleicht einer von zweien dann das 1:0 für den Gast und man dachte zur Halbzeit, oh, nicht schon wieder.
Ja, so ist es in der Liga, ne? Da werden häufig Fehler direkt bestraft, wenn man dann auf eine Mannschaft trifft, die dann im Abschluss einigermaßen konsequent ist. In der zweiten Halbzeit hatte Dresden auch noch zwei, drei gute Gelegenheiten. Da waren sie nicht so konsequent. Respektive hat Thomas Dehn den Kieler Tor super gehalten. Ja. Ein natürlich existenziell wichtiger Baustein in der ganzen, im ganzen Störgefüge. Und da kann man mal sehen. Also ich sag mal so, was die Chancenverwertung anbelangt, also sich selbst zu belohnen, wie es immer so schön heißt. Das ist ja Holstein gefühlt zumindest nicht unbedingt die Spitze des negativen Eisbergs, sondern der liegt ja 80 Kilometer südlich von uns im Park gelegen. Ja. Manchmal geht das Volk da auch hin. Also Tim Walter erzählt Woche für Woche das Gleiche. Für ihn leider Gottes, muss man ja auch wirklich sagen. Aber das ist halt so, du musst deine Dinge auch mal nutzen. Und da haben wir jetzt, also die KSV Holstein, hat jetzt da natürlich mit Benedikt Pichler, wie ich glaube, einen für die Zukunft sehr, sehr interessanten Stürmer. Mhm. Fast schon alter Prägung, aber mit ganz neuen Qualitäten wie einer sehr, sehr guten Ballverarbeitung, einer großen Portion Dynamik, einer großen XXL-Portion Selbstvertrauen, auch ins 1:1 zu gehen. Und wenn aus 1:1 1:3 ist, ist ihm auch egal. Hat er ja im Volkspark auch bewiesen. Ja. Also ein gutes Kopfballspiel, da würde ich mich freuen, wenn er sich da dann auch nochmal belohnen würde. Da fehlen in den letzten Spielen dann auch teilweise wirklich nur 2-3 Zentimeterchen. Das kann sich ja alles, aber da hat man natürlich möglicherweise, wenn er von Verletzungen verschont bleibt, einen Riesenfund vorne.
Wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen, nach dem HSV-Spiel, da waren es exorbitante Zweikampfwerte für einen Mittelstürmer. Mhm. Ich habe die Werte jetzt vom Spiel gegen Dresden nicht vorliegen, aber gefühlt war das genau die gleiche Situation. Mhm. Er ist in der Lage, zwei Spieler zu binden, als Wandspieler zu agieren oder auch sich selbst dann durchzusetzen, sich umzudrehen und in Richtung Tor zu marschieren. Und er hat auch den Zug aufs Tor, ne? Muss man ganz klar sagen. Es macht im Moment Spaß, ihm zuzugucken.
Ja, ich hatte das große Vergnügen, Sonnabend Nachmittag mit ihm telefonieren zu dürfen. einen am Telefon, und auch wenn man ihn sonst so trifft natürlich, oder sieht, natürlich am Telefon im Gespräch, super Typ, also mega lustig und wie gesagt, eine große Portion Selbstvertrauen, ohne auch nur die Spur von Arroganz abzustrahlen. Also wir Flachland-Tiroler würden sagen, das ist der Typ Skilehrer, wenn er dann noch ein bisschen braungebrannter ist, oder Typ Skilehrer, der überall offene Türen einläuft und das natürlich auch mit Taten unterlegen muss und untermauern muss, ist klar. Aber vielleicht kommt in diesem Zusammenhang bei ihm wirklich positiv zum Tragen, dass er nie ein Nachwuchsleistungszentrum von innen gesehen hat. Das ist ein Bolzplatzfußballer, ne? Mhm. Also mal ganz ehrlich, mit allen positiven und dann bestimmt noch ein paar negativen Sachen, aber überwiegend positiven Sachen, durchbeißen, Spaß haben, keinen Kopf machen, wenn mal was nicht so gelingt oder so über Gebühr. Hoffentlich kann er sich das lange bewahren. Und sein Credo ist ja, dass er sich mit der österreichischen Bundesliga, der junge Mann kommt ja ursprünglich aus der Nähe von Salzburg, hat zuletzt bei Austria Wien gespielt, dass er sich mit der österreichischen Bundesliga einen Traum erfüllt hat und einen Namen gemacht hat in seinem Heimatland. Mhm. Und dass er jetzt die nächste Challenge angegangen ist, nämlich bei Holstein Kiel, wie er sagt, ein aufstrebender Verein. Und dass er stellt sich da natürlich ins Schaufenster. Das kann im Optimalfall vielleicht in 2 Jahren eine Win-Win-Situation für alle, also dann eben für alle Beteiligten werden. Mhm. Sehr schöne Aussicht. Auf jeden Fall macht der Riesenspaß, finde ich, und macht großen Mut, dass das nach vorne dann auch beständig gut bleibt.
Das stimmt. Aber du hast es angesprochen, man hat dann bei Spielern, die vorher vielleicht in Deutschland nicht so auf dem Radar waren oder nicht flächendeckend auf dem Radar waren, auch dann gleich wieder die Befürchtung, der könnte dann Holstein auch schnell wieder in Richtung Höheres verlassen. Er ist 24, absolut im besten Alter und auch noch mit viel Luft nach oben, kann noch einige Jahre hoffentlich verletzungsfrei spielen. Und da hat man bei Holstein, da muss man immer wieder dran denken, natürlich auch gleich im Hinterkopf, oder könnte mal dann in Richtung Bundesliga oder so gehen, aber eben mit einem langfristigen Vertrag dann das finanziell auch gut abzufedern.
So ist das dann. Also wenn du ein normaler Zweitligist bist und nicht irgendwie ein Scheich oder sonstigen Investor im Hintergrund hat, was man sich aber eigentlich nicht wünschen sollte, ne, dann wird das immer so sein. Aber das ist es gibt ja dann immer wieder neue Spieler, wenn man ein vernünftiges Scouting-System hat und den Markt überblickt und ein bisschen Glück hat beim Handeln und schnell genug ist, ergeben sich häufig wieder neue Möglichkeiten. Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass Benedikt Pichler jetzt nicht umsonst von Austria Wien hierher gekommen ist. Ja. Es ist ja, Stöver ist ja sehr bemüht, immer zu sagen, dass es nicht die oft kolportierte Summe von 1 Million ist oder sogar 1,1 Millionen, sondern deutlich darunter. Also ich sag mal, ich habe jetzt keine Lust, irgendeine Zahl zu nennen, aber im mittleren sechsstelligen Bereich wird es auf jeden Fall angesiedelt sein, die Ablösesumme. Und das ist eben das, was man dann auch bezahlen muss und wozu man bereit sein muss. Darunter wird es nicht mehr viel geben. Das ist mal ganz klar.
Ja, das stimmt. Dafür ist der Wettbewerb zu groß. Ja. Ne? Sowohl sportlich als auch der Transfermarkt, der ja auch in diesem Sommer durch Einflüsse der Pandemie man hat das Gefühl, noch umkämpfter, noch enger geworden ist. Ne?
Mhm. Also. Ja, und da hat ja das Spiel gegen Dresden, gerade weil du es ansprichst, natürlich auch noch mal eine Erkenntnis gebracht. Das ist eigentlich so im Überschwang der Siegesgefühle vielleicht auch gar ein bisschen untergegangen. Da wurden in der 65., glaube ich, war es, oder 99, ich weiß es nicht mehr ganz genau, wurde Philipp Sander und Jonas Sterner eingewechselt. Und da saßen aber Leute auf der Bank, die, sag ich mal, von ihrer Vita her bei einem solchen Spielstand von 2-1, vielleicht hätte man denken können, dass die eher prädestiniert gewesen wären, diesen Vorsprung zu diesem aus Tabellensicht mega wichtigen Sieg festzuhalten, vielleicht eher geeignet wären. Aber nein, Trainer Marcel Rapp hat den in An- und Abführungszeichen Youngstern, also Jonas Sterner ist jetzt 19 und Philipp Sander ist schon 23, trotzdem sind das
schon 23.
Ja, schon 23, trotzdem sind das natürlich Eigengewächse, wenn man so sagen soll, die jetzt noch nicht endgültig den Sprung geschafft haben. Aber das ist natürlich der richtige Weg. In solchen Stresssituationen müssen sich die jungen Leute bewähren. Philipp Sander hat das letzte Saison schon gemacht, damit beim SC Verl 35 Spiele in der dritten Liga. ey, in der dritten Liga 35 Spiele zu machen, das ist schon eine Knochenmühle, ne? Das sollte man nicht unterschätzen irgendwo. Und Jonas Sterner, gut, dass er Talent hat, das ist jedem bewusst, hat jetzt ein paar Mal in der Regionalliga-Mannschaft gespielt, die ja immer noch auf Platz 1 steht, Sensation, ja. Und hat ja auch, sagt ja auch selber, dass das für ihn das Wichtigste gewesen ist, jetzt mal 4-5 Spiele zu machen und überhaupt mal wieder einen Spielrhythmus zu bekommen. Und das ist, um jetzt auf den Ursprung zurückzukommen, das ist, glaube ich, genau der richtige Weg. Das Nachwuchsleistungszentrum bietet einige interessante Spieler, mhm, sowohl in der U23 als auch in der U19. Am Dienstagtraining waren jetzt auch 4 oder 5 aus der U19 und der U23 beim Training dabei. Das lag natürlich auch an Belastungssteuerungsdingen, dass die Stammprofis teilweise nur individuell gearbeitet haben. Aber das ist auch das Signal, was ausgesendet wird. Hallo, hier ist die Tür offen, mhm, und wir scheuen uns nicht, den jungen Leuten die Chance zu geben. Das ist die Zukunft. Der SC Freiburg lässt an der Stelle herzlich grüßen, weil das ist deren Geschäftsmodell seit Jahren, ja, was wunderbar aufgeht. Die holen sich auch mal oder verpflichten auch mal externe Spieler, überhaupt keine Frage. Aber die speisen ihren Kader auch ganz, ganz viel mit Kräften aus dem eigenen Nachwuchs. Und in Zeiten, wo das Geld knapper wird, ist es schon mal eine Verpflichtung für so einen Verein wie Holstein Kiel, so in der Personalpolitik auch so zu agieren. Aber auch wenn das Geld durch nicht pandemiebedingt etwas weggeschmolzen wäre, wäre das auch der einzig sinnvolle Weg. Das schafft eine Nähe, das schafft eine Transparenz. Das ist imagefördernd und man hat auch, ich meine, man investiert auch in den Nachwuchsbereich ja nicht gerade wenig Geld und das muss ja irgendwann mal ein Output kommen irgendwo, ne?
Absolut, absolut. Der Vergleich mit Freiburg, um das nur noch mal zu auch ein bisschen zu definieren, liegt nicht nur an den hohen Sympathiewerten des SC Freiburg und Trainer Christian Streich, dass man sich da gerne orientiert, sondern es liegt auch in der geografischen Lage zum Beispiel begründet. Und es ist, Freiburg liegt auch so ein bisschen an der Peripherie, nur halt am ganz anderen Ende der Republik, aber die haben ähnliche Voraussetzungen, was Lage angeht, was Standortfaktoren angeht, was auch größere Bundesligisten in der Umgebung angeht und so weiter. Deswegen ist da die Orientierung nicht nur, weil man einfach gerne Freiburg sein möchte, sondern die Voraussetzungen sind ähnlich, ne?
Ja, man muss natürlich auch die Wirtschaftlichkeit da betrachten irgendwo. Das ist natürlich, die Umsätze, die haben, sind natürlich im Vergleich zu Holstein exorbitant höher. Aber in der Relation zu anderen Bundesliga-Clubs ist das jetzt dann doch wieder eher bescheiden irgendwie. Und von daher passt der Vergleich ein bisschen, weil die eben auch irgendwann erkannt haben, ohne extreme Förderung und dann auch, dass man Talente ins kalte Wasser mal wirft mit allen Risiken, die damit verbunden sind. Anders geht es nicht, ne?
Ja.
Das ist nicht anders möglich, ne?
Das stimmt.
Mainz könnte man genauso nennen, dann, ne? Jetzt wieder.
Jetzt wieder, genau. Das war eine Phase zwischendurch, wo man mal versucht hat, mit höherer Finanzkraft und einer höheren Quote von externen Leuten ein bisschen aus diesem typischen Mainz-Rhythmus rauszukommen, was überhaupt nicht funktioniert hat.
Nee, das ist Mitte letzter Saison zur Halbserie abgeschlagen auf dem letzten Platz, inklusive nicht nur, dass das Punktekonto leer war, sondern auch der Identitätsverlust bei der eigenen Anhängerschaft, weil der ist ja exorbitant gewesen. Und das ist dann immer das Problem, wenn man zu viele Neuverpflichtungen von anderen Clubs macht und nicht so sehr das Auge auf den eigenen Nachwuchs wirft.
Das stimmt. Also lieber Freiburg erstmal, wir orientieren uns ein bisschen an Freiburg.
So sieht's jetzt aus.
Ja, gerade ihr neues Stadion auch eröffnet haben, da ist dann auch vielleicht ein Schritt weiter, wieder ein Level höher, wo man sich noch ein bisschen...
Entschuldigung, da sollten wir uns auch lieber dran orientieren, denn die haben das Stadion an einem anderen Standort gebaut.
Ja.
Ich sage ja nochmal, die Vorstellung, dass wir hier jetzt am Holsteinplatz jetzt da fünf Jahre oder sechs Jahre eine Baustelle haben, die reißt mich jetzt ehrlich gesagt nicht vom Hocker irgendwo, ne? Und dass wir denn danach ein Stadion für 25.000 Leute oder weiß ich wie viel haben, ist ja sehr schön, die Vision, und es wird auch bestimmt toll werden, überhaupt gar keine Frage, nur die Zwischenepisode da, naja gut, aber das haben wir ja nicht zu entscheiden.
Haben wir nicht zu entscheiden, das stimmt, das ist richtig. Lass uns lieber, du hast es auch schon angesprochen, nochmal über das Training sprechen, denn das war kein Training wie jedes andere. Es war das erste Training seit Beginn der Pandemie, die uns ja jetzt schon mehr als anderthalb Jahre in Atem hält, das geöffnet war für Fans. Du warst vor Ort, wie war's?
Ja, war schön zu sehen. Da waren, also ich meine, so wenn man zurückblättert vor die Pandemie, da waren so im Schnitt so immer die gleiche Truppe da, die sich da zum Kaffee trinken und zum Kiebitzen und Fußball diskutieren getroffen hat, war ja immer ganz putzig, aber das waren ja auch nie mehr als 10-12 Leute, es sei denn, waren mal Ferien, da waren ein paar mehr Kinder da zum Autogramm sammeln und so weiter. Gestern waren es dann so irgendwas 40-50, die sich da am Seitenrand dicht an dicht gestanden haben. Das war natürlich mal wieder ein schönes Bild und es gab auch wirklich ganz berührende Szenen. Einer der Gruppe, die ich eben genannt habe vor der Pandemie, der war natürlich auch das erste Mal wieder da, hatte eine schwere Operation zwischendurch und erzählte mir gestern, er hatte gar nicht mehr damit gerechnet, dass er überhaupt jemals wieder ein Training sehen kann und das nicht auf die Pandemie nur bezogen, sondern auf seinen persönlichen Gesundheitszustand. Ja, da war schon ein bisschen, wie soll ich es ausdrücken, ein kleines Tränchen im Auge war schon da, ne? Weil das ist, hat dann immer so auch sentimentale Seiten, solche Veranstaltungen. Im Grunde war es einfach nur nett und zu gucken und so. Und es stellt sich natürlich auch an der Stelle wieder die Frage, was machen wir mit unserer Pandemie? Auch in diesen Dingen, nehmen wir da die 3G-Regel oder nehmen wir die 2G-Regel? Ich habe da mal eine ganz persönliche Meinung.
Die du an dieser Stelle für dich behältst. Oder,
wenn du die hören möchtest,
sag ich sie dir. Sehr gerne. Es ist ja eine Diskussion, die an keinem von uns vorbeigeht.
Gestern Abend Markus Lanz gesehen. Ich will jetzt hier keine Schleichwerbung machen, aber manchmal ist diese Sendung, diese Talkshow, bringt jetzt nicht bahnbrechende Hellnis, aber sorgt dazu zumindest, regt den Geist an, um neue Sachen zu diskutieren oder neue Sachen zu überdenken. Und dann ging es dann darum, zum Beispiel, einhellige Meinung war, dass es so natürlich nicht weitergehen kann. Gut, dazu muss man kein Gelehrter sein. Und dann kam natürlich dieses Thema auf mit Impfpflicht oder nicht generell. Das ist natürlich staatsrechtlich betrachtet extrem schwierig. Aber Impfpflicht für bestimmte Berufszweige. Und da werden natürlich die Berufszweige aus dem Gesundheitsbereich immer gerne genommen, weil man da wunderbar denn von sich selber ablenken kann und sagen kann, hier, guck mal, die Krankenschwestern und die Altenpfleger und so weiter und so weiter, die müssen jetzt unbedingt geimpft werden, weil das die vulnerablen Gruppen sind, die sie betreuen. Und alles richtig. Ich frage mich nur, ich spanne gleich den Bogen wieder zum Training, ne? Warum ist der Fußball, der doch das Spiegelbild der Gesellschaft immer so gerne genannt, der sich das so gerne als Spiegelbild der Gesellschaft bezeichnet wird, mit seiner gesamten Vorbildfunktion und seiner gesamten Abstrahlung auf junge Leute, ob das Merchandising ist, ob das ins Stadion gehen ist und bla bla bla, dass man jetzt einen Sportskameraden wie Kimmich allein schon aus arbeitsrechtlichen Gründen nicht beim FC Bayern von der Gehaltsliste streichen kann oder dem sagen kann, hier, bei dir ist jetzt hier Berufsverbot, ne? Das kann ich arbeitsrechtlich verstehen. Moralisch ist es für mich nicht verständlich, aber arbeitsrechtlich ja. Warum man so einen Menschen aber für die Nationalmannschaft nominieren muss, wenn er nicht geimpft ist, das ist eine das persönliche Konto steigernde Veranstaltung, ich will es mal so formulieren, denn wenn ich in der Nationalmannschaft überragende Leistungen bringe und im Verein, dann wird ja mein Marktwert sicherlich nicht geringer. Es ist keine Verpflichtung, für Hansi Flick als Bundestrainer, den zu nominieren. Und da werde ich auch echt sauer langsam, weil der Fußball hat so viele Privilegien in dieser Pandemie bekommen. Und ich finde es unerträglich, dass die jetzt nicht Flagge zeigen, die WM-Qualifikation ist geschafft, da braucht sich überhaupt keiner mehr Gedanken machen. Und da wäre es auch ein leichtes gewesen zu sagen, nachdem sich Herr Kimmich geoutet hat mit seltsamsten kausalen Ketten, die er da in seiner Theorie aufgebaut hat, da wäre es doch ein leichtes gewesen, pass mal auf, Joshua, wir können ja nicht über die Belange des FC Bayern bestimmen, aber wir können darüber bestimmen, dass du im Moment bei uns nicht nominiert wirst, weil wir nominieren nur noch, das kann man jetzt zumindest inoffiziell sagen, nur noch Geimpfte. Wie ich das nach außen verkaufe, ist dann eine andere Geschichte, aber das wäre einfach mal ein Signal gewesen, was für die Bevölkerung, glaube ich, ziemlich wichtig gewesen wäre, weil ich bin ein totaler Impfbefürworter. Ich wüsste auch nicht, was dagegen sprechen sollte. So, und jetzt kommen wir zum Training und zum Stadionbesuch. Für mich ist es nicht mehr nachvollziehbar, was da stattfindet. Das ist frische Luft, man kann Abstand halten. Bullshit! Man kann gar keinen Abstand halten auf der Stehplatztribüne und auf der Sitzplatztribüne. Mhm. Kein Mensch trägt Masken da. Alle rauchen oder trinken Bier, jubeln, schreien. Soll ja auch alles sein. Mhm. Bratwurst fliegt durch die Gegend oder sowas. Da alles Chico. Kann ich, sonst brauche ich auch nicht ins Stadion zu gehen. Aber bitte, ich verstehe es nicht mehr, warum man da nicht 2G macht. Mhm. Mindestens. Mhm. Und meinetwegen kann man auch noch 2G plus machen, dass die Leute rein wollen, trotzdem noch ein Zertifikat mitbringen müssen, dass sie getestet sind. Ich habe da kein Problem mit. Und wenn stattdessen nur 5.000 statt 9.000 kommen beim Holsteinplatz, dann ist mir das mir persönlich auch recht. Ich wage aber zu bezweifeln, dass das so kommen wird, mhm. weil es kommen nämlich jetzt bestimmt auch viele nicht ins Stadion, weil sie sich einfach noch nicht sicher fühlen. Ja. Also das wäre jetzt zumindest mal mein Vorschlag und das hätte ich eigentlich auch gedacht beim Training. Und jetzt hat ja Wolfgang Schwenke als kaufmännischer Geschäftsführer gesagt, sie bleiben beim 3G-Modell, solange die Landesverordnung nichts anderes vorsieht. Kann ich auch nachvollziehen. Ja, ja. Ist jetzt keine Kritik. Wäre nur mein Wunsch, dass man muss sich nicht immer, wenn man nichts unterläuft, sondern etwas noch konsequenter macht, ist man ja nicht gegen Landesverordnung, sondern man detailliert die vielleicht noch ein bisschen oder sowas. Und ich würde mir das sehr, sehr wünschen. Mhm. Ja, weil ich kann, es war ja auch der Vorsitzende der Weltgesundheitsorganisation Montgomery hat die Ungeimpften als Tyrannei bezeichnet. Soweit möchte ich jetzt vielleicht nicht gehen irgendwie. Aber die Stoßrichtung, die dahinter steckt, die kann ich schon unterstützen. Ich kann es nicht mehr verstehen. Mhm. Also Genesene und Leute, die sie nicht impfen lassen können, aus diversen Gründen, das ist alles in Ordnung und alles, warum man sich als normaler, gesunder Mensch nicht impfen lässt, ich werde es nicht mehr verstehen. Es ist aber auch nicht nur das Problem von den Ungeimpften, so empfinde ich das, sondern sie sind ja eine Bedrohung für die Restgesellschaft, mhm. nicht nur für sich selber. Aber das ist geht jetzt zu weit. Ich finde nur, also Nationalmannschaft 2G, Nominierung, Stadionbesuch 2G und damit auch bei Holstein und Trainingsbesuch auch 2G. So, dann ist doch für alle Beteiligten das Risiko wirklich dann an der frischen Luft relativ minimiert. Man kann sich immer noch infizieren, weiß jeder, aber einen hundertprozentigen Schutz gibt es nicht. Aber damit kann man dann, glaube ich, vernünftig leben und auch unfallfrei. Jetzt geht's doch wieder los. Es wird wahrscheinlich, irgendwann kommt wieder, dass man im Stadion Maske tragen muss. Vielleicht gibt's auch wieder Beschränkungen der Zuschauerkapazität. Alles wunderbar. Und da sage ich einfach, das hat Gründe. Und die liegen nicht bei den etwas knapp 70% Geimpften.
Bis zum nächsten Holstein-Heimspiel sind es noch ein paar Tage. Gut möglich, dass in der Zeit nochmal was passiert. Es werden auf jeden Fall jetzt interessante Wochen bis dahin. Das nächste Heimspiel ist gegen Werder Bremen auf dem Sonnabendabend, wo jetzt auch nicht mit nur 3.000 Leuten zu rechnen ist, unbedingt. Also,
eigentlich freut man sich auf solche Termine. Ja, ne? Ja. Also auch was die Kulisse anbelangt und die Atmosphäre im Stadion. Aber man hat ja, das ist ja wirklich. Und Heidenheim jetzt beispielsweise, da habe ich doch gelesen, müssen jetzt die Zuschauer auch wieder Maske tragen oder sowas im Stadion, ne? Ja.
Baden-Württemberg verschärft.
Genau.
Die Lage in Süddeutschland ist noch etwas prekärer als hier bei uns. Wir sind ja im Moment, senken wir den bundesweiten Schnitt ja eher noch, was die, oder ist deutlich, was die Inzidenzen angeht. Aber der Winter kommt und damit gehen dann viele Diskussionen wieder los, wie wir sie letztes Jahr hatten oder wie wir sie im Frühjahr hatten. Das war fast zu erwarten, ist leider so. Ich hätte auch Bock, dass das jetzt alles einfach mal vorbei ist, aber so leicht werden wir nicht davon wegkommen. Es wird uns beschäftigen über die nächste Zeit. Jetzt erstmal ist Länderspielpause. Erstmal dieses Wochenende muss man sich da keine Gedanken drüber machen. In Heidenheim ist dann die nächste Aufgabe. Jetzt geht es erstmal um Trainingsarbeit für die Störche. Da müssen wir auch sagen, so einen Fall Kimmich nicht haben werden, denn die Impfquote unter den Spielern der KSV zumindest liegt bei 100%.
Genau.
Das wissen wir.
Geimpfte und Genesene, ne?
Geimpfte und Genesene, genau. Es gab ja leider Gottes in der letzten Saison gleich mehrere Corona-Ausbrüche. Genau, insofern da liegen wir bei 100%. Holstein 2G sozusagen, das ist ja auch schon mal nicht verkehrt.
Auf jeden Fall.
Und insofern besteht die Hoffnung, dass in dieser Länderspielpause noch ein bisschen weiter am Kieler Flow geschraubt wird, der sich jetzt so langsam rauskristallisiert hat für die letzten für die letzten Spiele, wo man ja trotz dreimal Unentschieden einen deutlichen Aufwärtstrend gesehen hat.
Ja, du kannst ja auch sagen, viermal nicht verloren, ne?
Oder so, genau. Also
ist ja auch möglich.
Die Fluch und Segen des Unentschieden, weiß man, da sind wir wieder bei 90 Kilometer weiter südlich.
Ja, ja, aber ich sag, wenn jetzt das Ding gegen Dresden nicht gewonnen werden würde, dann hätte man sich wirklich Sorgen machen müssen oder sowas. Aber so muss man sich natürlich auch noch Sorgen machen, das tabellarisch betrachtet. Aber dieser Sieg hat natürlich wirklich auch den Kopf und für alles Mögliche und so weiter, ne? Also jetzt kann sogar unser, den wir jetzt eben schon so Lob gepreist haben, Benny Pichler, kann sogar darüber nachdenken, ob am kommenden Wochenende, wo die Spieler wahrscheinlich frei haben werden, nicht den Salzburger Heimat fliegt, kurzfristig, um mal Eltern und so weiter zu besuchen und sich etwas in den Leib zu füllen, was seine Leib- und Magenspeise ist, wie ich nämlich nachgelesen habe. Das ist nämlich Schnitzel, wahrscheinlich Wiener Schnitzel, nehme ich an.
Ja.
Mit Petersilien, Kartoffeln und Preiselbeeren. Und da hat er mir gesagt, das wäre wohl damit das Erste, was er da machen würde. Irgendein Rasthaus oder nicht Rasthaus, Gaststätte aufzusuchen, um sich das mal einzuverleiben. Da habe ich gesagt, es könnte ja auch sein, dass Mutti das kocht oder so. Und da sagt er auch, das wäre nicht auszuschließen, das wäre sogar noch besser. Also, Mama Pichler, bitte Schnitzel mit Petersilien, Kartoffeln und Preiselbeeren auf dem Tisch.
Schon mal einkaufen.
Ich kann mal einkaufen, genau.
Mal einkaufen. Der Torschütze kommt nach Hause.
Ja, wir würden da dringend drum bitten, zwecks körperlicher und moralischer Aufrüstung, dass er noch weitere Tore schießt. Ja. 3 sind schon gut, 13 werden besser.
Ja. Wir stecken unsere Ziele wie immer sehr niedrig.
Genau.
Jetzt geht's los. Wir brauchen eine gewisse Minutenquote. 90 Minuten pro Tor, das wäre in Ordnung.
Dann sind wir sehr zufrieden und dann werden wir das auch an entsprechender Stelle nochmal lobpreisen, wenn das diese Maßnahme mit dem Schnitzel da, Schnitzel geht sozusagen, wenn das dann zum Erfolg geführt hat.
Oha, gut. Ja, ich glaube, so ein Schnitzel ist mal drin, auch für einen Fußballprofi.
Das ist eine Top-Sportlerernährung, also überhaupt keine Frage.
Ja, viel Eiweiß.
Ja. Also möchte ich mal dran erinnern, ne? Horst Rubesch, wann war 2016 Rio oder sowas, glaube ich, ne? Mhm. 2016 Rio, Olympische Spiele, nach Erreichen des Endspiels, direkt nach dem Halbfinale, hatte seine Jungs da, die Olympia-Fußballmannschaft, als Trainer, erstmal ins Schnitzelhaus eingeladen und da haben die sich schön Schnitzel mit Pommes reingepfiffen und im Endspiel gegen Neymar und Co. vor 70.000, 80.000 Brasilianern in Rio wirklich nun knapper als knapp durch Elfmeterschießen verloren. Also man sieht, Schnitzel kann beflügeln. Das muss nicht unbedingt nur schlecht sein.
Schnitzel kann beflügeln.
Ja. Okay.
Das ist ein schöner Satz. Ich muss bei Schnitzel tatsächlich immer ein bisschen an Tomasz Rosicki denken, der damals den Spitznamen Schnitzel hatte, als er in Dortmund spielte, weil er, als er damals aufschlug, aus Prag gekommen, damals seine Mannschaftskollegen doch den dringenden Eindruck hatten, dieser Kollege, dieser junge Mann, könnte durchaus mal das ein oder andere Schnitzel vertragen. insofern ist Schnitzel und Fußball bei mir immer ein bisschen Rosicki.
Erinnerung.
Also.
Die Herkunft des Schnitzels, deshalb passt das ja auch, Schnitzel kann beflügeln. Irgendwo muss man ja nicht unbedingt jetzt nur. Allerdings Wiener Schnitzel in der Ursprungsform hätte natürlich jetzt doch fleischmäßig mehr als geflügelt. Also naja, egal. Wir werden das überprüfen und wir werden eine an entsprechender zeitlicher Stelle werden wir Benedikt Pichler löchern, wenn er denn in Heimaturlaub geflogen ist, was er denn da zu sich genommen hat.
Und dann wird er ganz knallhart statistisch verglichen in Prä-Schnitzel und Post-Schnitzel sein.
Genau.
Dann gucken wir mal, ob das was geholfen hat. So machen wir das, genau. Also Schnitzel in der Länderspielpause für also die letzten Kräfte.
Man könnte ja überlegen, ob wir unser Aufgebot erweitern, dass einer zum Schnitzelbeauftragten wird, dass er genau die Statistik führt und so weiter.
Ja.
Da sollten wir nochmal drüber nachdenken.
Da sollten wir drüber nachdenken, genau. Wir müssen auch über den statistischen Tellerrand hinwegschauen, um das mal so... Oh, es ist herrlich. Ja, der Schnitzel-Tellerrand.
Da wird das Messer in die Wunde gelegt.
Ja, so auf jeden Fall. So ist richtig. Naja. Ja, man muss dazu sagen, das passt an dieser Stelle. Der 12. November ist der Tag des schlechten Wortspiels. Wir sind jetzt quasi schon dabei, darauf hinzuleiten.
Ja, da haben wir schon mal ganz große Punktzahl gesammelt.
Ja, das irgendwas kann jeder. Insofern, genau. Holstein-Länderspielpause, bisschen Trainingsarbeit. Am Wochenende darauf geht es dann nach Heidenheim. Davor hören wir uns natürlich nochmal. Aber da ist dann Sonntag, 21. November, das Auswärtsspiel auf der Schwäbischen Alb.
Ostalb.
wo es durchaus dann auch schon mal empfindlich kalt und wettertechnisch anspruchsvoll werden kann, in Heidenheim zu spielen, ist auch rein sportlich nicht unbedingt ein Geschenk. Wird anspruchsvoll und ist der Auftakt für 5 Spiele bis Jahresende, die es durchaus in sich haben. Denn nach Heidenheim kommt dann Werder, wie wir drüber gesprochen haben. Danach geht's nach Nürnberg. Dann haben wir Sandhausen zu Hause und zum Abschluss, zum krönenden Jahresausklang, den FC St. Pauli. Da kommt einiges auf Holstein zu. Und da tun sie gut dran, jetzt in der Länderspielpause sowohl ein bisschen zu regenerieren, als auch in die weitere Arbeit einzusteigen.
Also man könnte den Eindruck gewinnen, wenn man die letzten Spiele gesehen hat und die Entwicklung der letzten Spiele, ohne das jetzt wirklich zu doll zu loben, dass sie tatsächlich mittlerweile wieder in der Lage sind, gegen jeden Gegner auch dreifach zu punkten. Ja. Das ist ja dieser Standardsatz in dieser Liga, aber ich glaube, im Moment wirkt Holstein so, als wenn sie diesen Standardsatz auch mit Inhalt füllen könnten. Und das ist ja schon mal ein gutes Zeichen.
Absolut, da sind wir schon einen Schritt weiter.
Mhm.
Das ist ja auch, was Sportchef Uwe Stöver gesagt hat. Es geht da um den Inhalt. Es geht darum, sich jede Woche so zu präparieren, dass man in der Lage ist, 3 Punkte zu holen. Dass du dann die Wahrscheinlichkeit dafür erhöhst, dass es in dieser Liga drunter und drüber gehen kann, haben die letzten Wochen bewiesen. Aue hat jetzt gewonnen am Wochenende. Holstein, muss man dazu sagen, sind mal Quervergleiche, aber natürlich, man sieht es einfach, diese Liga ist eng. Holstein schlägt Aue souverän, Aue schlägt Heidenheim relativ souverän.
Heidenheim schlägt Schalke.
Genau, Darmstadt jetzt auch Schalke geschlagen, gnadenlos ausgekontert, wo Holstein gegen Schalke schlecht ausgesehen hat, gegen Darmstadt sehr gut. Also das ist sehr eng, man sieht es auch an der Tabelle, es geht wie so eine kleine Hühnerleiter, Punkt für Punkt für Punkt für Punkt, dann abwärts, aber nur ein Punkt dazwischen. Dadurch, dass St. Pauli jetzt auch nicht gespielt hat, sondern ein Spiel weniger, muss man auch dazu sagen, trotzdem, jeder Platz ist irgendwie nur durch einen Punkt getrennt, da geht es schnell hoch, da geht es aber auch sehr schnell runter. Und insofern,
Gefühlt, wenn man sich die Tabelle anguckt und die Ergebnisse und die Leistungen, die damit verbunden sind, häufig hat man das den Eindruck, dass Hannover 96 irgendwie aber mal komplett abschmiert irgendwo. Mhm. Ne? Also da ich meine, wünsche ich mir jetzt nicht, aber da finde ich, das ist irgendwie, da mit Hannover 96 verbindet man jetzt nicht zwangsläufig einen Aufstiegskandidaten, aber auch jetzt nicht irgendwie einen Kandidat, der jetzt demnächst sich mal komplett in die Tonne gerät.
Ja.
Ne? Also das finde ich schon bedrohlich. Und was man zu Holstein natürlich auch noch sagen muss, was geht uns Hannover 96 an? was man zu Holstein natürlich noch sagen muss, ist, dass als Ole Werner nun freiwillig aus dem Amt geschieden ist, aus welchen Gründen und Motivationslagen heraus auch immer, ist natürlich ein gewisses gefühltes Vakuum entstanden. Das hat dann natürlich Interimstrainer Dirk Bremser erstmal spontan gefüllt, als Sofortrettungsmaßnahme sozusagen. Aber dann wurde Marcel Rapp verpflichtet nach 2 Spielen. Und dieser Schatten von, oder dieser Überbegriff Ole Werner waberte aber gefühlt immer noch über Projensdorf und im Holsteinstadion. Und ich habe das Gefühl, nicht weil Marcel Rapp jetzt der geborene Entertainer-Trainer
ist. Entertainer. Tag des schlechten Wortspiels. Wir sind
genau,
wieder an der
Entertainer.
Der Entertainer.
Das muss er ja auch gar nicht. Da werden wir schon noch dran arbeiten, dass die kommunikative Interaktion dann noch ein bisschen flowiger wird. Aber durch Leistungen die Schatten zu vertreiben oder nicht die Schatten, sondern den großen Geist da von Ole Werner ein bisschen kleiner werden zu lassen, möglicherweise irgendwann ganz zu vertreiben, ist ja nun durchaus noch wichtiger. Und da habe ich jetzt irgendwie ein gutes Gefühl, muss ich sagen. Die Maßnahmen, die er da strategisch und auch personell ergreift und ergriffen hat, also das kann man verstehen.
Mhm.
Und wenn die dann auch noch zünden, ist es natürlich umso schöner. Also, nee, das gefällt mir ganz gut.
Das gefällt mir, dass es dir gefällt. Das ist,
ist doch schön, ne?
Es macht eine schöne Atmosphäre hier.
Ja, genau.
Es ist ein bisschen wohlig, ja. Freut mich.
Du machen wir die Räucherstäbchen wieder aus.
Ja, genau. Wir müssen jetzt Schluss machen. Wir müssen Schluss machen, weil sonst kommen noch viel mehr schlechte Wortspiele. Und im Zweifel wollen wir das nicht und ihr wollt es da draußen auch nicht.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Lieber nicht. ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Es fühlt sich im Moment gut an, Holstein zuzugucken und da drüber zu berichten. Es fühlt sich ganz gut an, es macht Spaß. Mal sehen, wo die Reise hingeht. also geografisch geht sie erstmal nächstes Wochenende gen Heidenheim, aber wo sie dann so tabellarisch, spielerisch und so weiter hingeht, wir beobachten das wie immer sehr gespannt und aus der Nähe. Wir werden nächste Woche dann nochmal ausführlich über Heidenheim sprechen und mal gucken, was die Länderspielpause so gebracht hat. Sowohl was Regeneration angeht, kommen ja langsam vielleicht auch in die Region, wo der Kollege Mees mal wieder eine Rolle spielen könnte. Da müssen wir dann auch mal schauen, wie die anderen so durchgekommen sind. Das werden wir nächste Woche besprechen. Insofern bleiben wir jetzt erstmal mit dem wohligen Holstein-Gefühl für diese Woche, für die Länderspielpause. Deutschland in Liechtenstein. Zu Hause gegen Liechtenstein. Ich habe es vertüdelt. Zu Hause gegen Liechtenstein und der zweite Gegner ist Armenien, wenn ich mich nicht recht entsinne. Das klingt nach Fußballfeuerwerk. Und an dieser Stelle mal sagen. Insofern, wir konzentrieren uns weiter auf Holstein und dann gucken wir nächste Woche mal.
Ich beende das jetzt einfach mal.
Ja, jetzt die, sagen wir lieber
nicht. Die Räucherstäbchen sind aus, wir gehen aus.
Genau, so sieht's aus. Opa, vielen Dank.
Ja, sehr, sehr gerne.
Hat mir große Freude gemacht. Ich hoffe, euch da draußen auch. Kommt gut durch die Länderspielpause, bleibt gesund und wir hören uns selbe Stelle, selbe Welle sozusagen nächste Woche wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Die Folge von Holstein 1:1 wurde euch präsentiert von den Kieler Nachrichten. Sichert euch jetzt einen Monat lang kostenlos alle News aus eurer Region und zu Holstein und der zweiten Fußball-Bundesliga. Mehr dazu unter kn-online.de/plus.